Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ihr habt ja jetzt schon ein paar Takte von uns gehört, wer wir sind. Aber damit dieses Kennenlernen nicht ganz einseitig bleibt, habe ich euch zu Beginn eine Frage mitgebracht. Und zwar, wer von euch nutzt denn von Zeit zu Zeit so ein Navigationsgerät in seinem Auto, um von A nach B zu kommen? Oder vielleicht auch am Handy, um zu Fuß von A nach B zu kommen? Ja, okay, also doch die überwiegende Mehrheit. Dafür sind Navigationsgeräte super praktisch, um das Ziel zu finden und vor allem den Weg, wie man zu diesem Ziel kommt. Auf einer Straße ist so ein Navi echt praktisch. Und heute in dieser Predigt möchte ich mit uns zusammen über ein geistliches Navigationsgerät nachdenken. Denn ich glaube, dass wir im christlichen Glauben so ein geistliches Navigationsgerät zur Verfügung haben. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist Nachfolge, zu der Jesus jeden Menschen einlädt. Aber bevor wir noch mehr über Nachfolge und das geistliche Navigationsgerät sprechen, möchte ich den heutigen Predigttext vorlesen. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Und ich lese sie nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte: Die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren. Herr, ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du jetzt hier anwesend bist, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir dir begegnen und sehen, ja, wie du uns in unserem Leben auch führen willst. Danke dafür. Amen. Beim Navi, und das klang schon an, gibt es zwei wichtige Dinge. Da ist zum einen die Zieleingabe und dann spuckt das Navi aus, welcher Weg dorthin führt. Und um diesen Zielgedanken und diesen Weggedanken soll sich die Predigt heute drehen. Die Zielfrage ist, wohin geht eigentlich die Reise meines Lebens? Jeder von uns ist im Leben irgendwo irgendwie unterwegs. Aber haben wir eine Orientierung, wo die grobe Richtung ist, wo es hingeht? Haben wir ein bestimmtes Ziel vor Augen? Gibt es vielleicht sogar eine Herstellerempfehlung vom geistlichen Navigationsgerät, was so ein Ziel sein könnte? Und beim zweiten Punkt geht es mir dann mehr um die Wie-Frage. Wie sieht denn das konkret aus? Wie kann denn das aussehen, dieser Weg? Wie sind die Wegpunkte vielleicht in meinem Leben? Wie sieht Nachfolge praktisch aus? Aber wir beginnen erstmal mit der Zielfrage, weil so startet man ja auch beim Navi. Die Zielfrage wird vielleicht aufgrund des Predigttextes nicht sofort ersichtlich. Aber ich möchte es gleich vorwegnehmen, dass diese Zielfrage ganz eng mit dem Reich Gottes verbunden ist. Und wir werden uns dem jetzt so schrittweise ein bisschen annähern. Wir lesen in unserem Predigttext von Griechen, also Menschen, die damals in Israel als Ausländer wahrgenommen wurden. Ihre genaue Herkunft bleibt uns unbekannt. Wahrscheinlich sind diese Griechen nicht zum Judentum konvertiert, sondern waren sogenannte Gottesfürchtige. Das heißt, sie hatten eine Faszination für die Lebensweise der Juden, sie hatten eine Faszination für diesen Gott, dass die Juden nur einen Gott anbeten und nicht viele Götter mit vielen Tempeln und vielen Statuen. Diese Gottesfürchtigen waren oft Teil von Synagogen und haben miterlebt, wie jüdischer Glaube aussieht und wie sie ihn leben. Und diese Sympathie für diesen Gott der Juden treibt diese Griechen schlussendlich auch nach Jerusalem. Denn wir erfahren aus diesem Predigttext, dass sie zum Passafest sich aufgemacht haben, um Passafest, das zentrale Fest der Juden, in Jerusalem live mitzuerleben. Und Passa ist ein ganz besonderes Fest, wo sich die Juden daran erinnern, was Gott Wunderbares, Herrliches, Mächtiges bewirkt hat in der Vergangenheit. Wie Gott sein Volk befreit hat von Unterdrückung, von der Herrschaft des Pharaos in Ägypten. Dieses Passafest ist eine Erinnerung an Gottes befreiendes Handeln. Und vermutlich wollen sie das einmal live miterleben, wie die Juden das feiern. Offensichtlich kennen sich diese Griechen, die jetzt nach Jerusalem pilgern, aber nicht nur mit der jüdischen Tradition aus. Denn sie bekommen irgendwoher mit, dass Jesus in Jerusalem ist, und offensichtlich wissen sie, was über diesen Jesus auch alles gesagt wurde, weil sie hatten das Bedürfnis, ihn kennenzulernen. Wahrscheinlich haben sie gehört, dass er als Wanderprediger durch die Gegend zieht und dass er mit seinem Reden und vor allem auch mit seinem Tun, mit den Wundern, die er tut, ganz schön Furore schlägt. Da passieren wundersame Dinge. Jesus legt Hände auf und da werden Menschen heil. Blinde können auf einmal wieder sehen und Lahme gehen. Und immer mehr Israeliten kommen zu dem Schluss, dass es mit diesem Jesus wirklich was Besonderes auf sich hat, dass er womöglich der Messias ist, auf den sie warten. Der Retter, der sie befreit, der dieses Handeln Gottes wieder sichtbar macht. Und sie haben davon gehört und sie nehmen diese Hoffnung wahr, die im Volk da ist, dass Jesus der versprochene Retter sein könnte, dass er derjenige ist, der das Reich Gottes verwirklichen kann, der das wieder gerade biegt, was alles schief läuft, sowohl in dem Leben von einzelnen Menschen, wenn man jetzt an Krankheiten denkt, aber auch an gesellschaftliche Probleme. Dieser Jesus ist derjenige, der wieder Ordnung reinbringen kann. Für die Menschen damals bedeutete das überwiegend die Hoffnung, dass sie endlich wieder frei sein können, dass sie nicht mehr von den Römern beherrscht werden. Sie hatten vom Messias erwartet, dass er die Römer vertreibt, so wie damals Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Vielleicht wird Gott ja dieses Mal genauso mächtig und aufsehenerregend handeln und die Freiheit des Volkes bewirken, indem er die Römer aus dem gelobten Land Israel vertreibt. Das wäre doch ein Messias, der mit Kraft und Herrlichkeit, wie wir es jetzt auch gesungen haben, der mit Kraft und Herrlichkeit triumphiert über Feinde, über die Herrscher, die überhaupt nichts mit Gott am Hut haben. Diese Erwartung, die da im Volk da war, die bringt auch eine Spannung mit sich, die förmlich in der Luft greifbar war. Es gab die Sorge, dass diese Jesusbewegung einen Putsch auslösen könnte oder eine Revolte, die dann auf eigene Faust versucht, die Römer zu vertreiben. Für die Griechen war auf jeden Fall klar, sie kommen nach Jerusalem und sie wollen auch diesen Jesus kennenlernen. So senden sie eine Kontaktanfrage über den Jünger Philippus an Jesus. Und Jesus reagiert sogar darauf, indem er etwas überraschend antwortet: Die Zeit ist gekommen, also jetzt geht's los, so sinngemäß. Das erschließt sich vielleicht nicht ganz, warum er auf so eine Einladung zum Gespräch und zum Kennenlernen so antwortet. Aber wenn man die Erwartung kennt, die auch mit dem Messias einhergeht, dann merkt man, dass die Propheten immer davon gesprochen haben, dass das Reich Gottes nicht nur ein Reich ist für die Juden, sondern dass da auch die fremden Völker herbeikommen, um diesen Gott kennenzulernen und Teil davon zu sein. Und Jesus dürfte in diesem Moment klar gewesen sein, als die Griechen, also die Nichtjuden, kamen: Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt beginnt das, wofür ich eigentlich auf diese Welt gekommen bin. Jetzt bin ich dran. Jetzt ist mein Startschuss. Jetzt wird es Zeit, Reich Gottes zu bauen. Und hier kommen wir auf einmal unserer Zielfrage wieder ganz nahe. Denn die wirklich entscheidende Frage ist: Wie wird denn dieses Reich Gottes gebaut? Welchen Charakter hat denn dieses Reich Gottes? Wir haben die Erwartungen der Menschen schon ein bisschen gehört, dass sie sich einen kämpferischen Messias wünschen. Aber Jesus zeigt durch seine Predigten auch davor schon immer wieder hindurch, dass das Reich Gottes ganz anders ist, als wir Menschen uns das vorstellen. Wir haben das bereits in der Bergpredigt gehört, die Frieda vorgelesen hat. Da wird über das Reich Gottes, da werden Leute glücklich und selig gepriesen, die wir eigentlich in dieser Welt hier bemitleiden würden, weil es ihnen so schlecht geht. Reich Gottes ist anders als menschliche Reiche, wie menschliche Staaten funktionieren. Und wir erleben das jetzt momentan, glaube ich, auch auf recht tragische Art und Weise, wenn wir in die Ukraine schauen. Da sind selbsternannte Friedenstruppen auf einer Friedensmission im Nachbarland, um dort die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Das, was dort schiefläuft. Sie nehmen auch einen Leidensweg in Kauf. Denn zum Erreichen ihres Ziels, da ist halt leider ein bisschen Gewalt notwendig. Es ist ein notwendiges Übel. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass dieser Leidensweg bewusst das Leiden der anderen in Kauf nimmt. Das ist der typische Weg, wie Menschen ihre Königreiche und Staaten bauen und absichern. Das ist auch der Weg, den die Jünger vor Augen hatten, als sie gehofft haben, dass Jesus mit militärischer Macht und Kraft die Römer aus dem Land vertreibt. Aber ich denke, wenn man das so parallel sieht, dann merkt man, irgendwie, da ist doch was falsch. Frieden durch Krieg, das kann nicht wirklich funktionieren. Und wir erleben das ja nicht nur beim Krieg, sondern auch, denke ich, in unserem Alltag. Der mit der größeren Kanone oder der mit dem schlagkräftigeren Argument, der mit dem härteren Ellbogen, der mit dem dickeren Sparschwein, der skrupelloser voranprescht. Derjenige, der hat die Möglichkeiten und die Macht, alles in die Waagschale zu werfen, um voranzukommen und zu triumphieren. Macht und Triumph, das sind so menschliche Herangehensweisen, wenn wir über Reiche nachdenken. Und auch, wie wir gesehen haben, beim Reich Gottes war da die Verbindung da, dass man das erwartet hat. Und es ist doch jetzt spannend, dass wir durch Jesus einen ganz anderen Blick auf dieses Reich bekommen, nämlich durch die Art und Weise, wie er dieses Reich beginnt aufzubauen. Denn Jesus war auch in einer Friedensmission unterwegs, aber sie unterscheidet sich ganz elementar. Es gibt auch einen Leidensweg, aber es geht nicht um einen Leidensweg, der anderen Leid zufügt, sondern um einen Leidensweg, der Leid auf sich selbst nimmt. Da ist doch ein großer Unterschied zu dem menschlichen Denken, das wir vorher schon gehört haben. Reich Gottes baut sich nämlich geistlich und nicht menschlich. Und dieses geistliche Aufbauen vom Reich Gottes passiert durch Aufopferung, Selbstverleugnung, wie es manchmal auch genannt wird. Im Fall von Jesus bedeutet das, dass er aus Liebe heraus sein Leben opfert, dass er Leid auf sich nimmt, dass er Sünden von anderen Menschen trägt, dass er daran auch stirbt und damit die Macht der Sünde bricht. So baut Gott sein Reich, das real und gleichzeitig unsichtbar ist, weil es keine staatlichen Grenzen hat, sondern alle Staaten dieser Welt durchzieht, weil Christen heute dieses Reich Gottes in sich tragen und leben. So wird Reich Gottes gebaut, ohne Gewalt, in dieser Welt und ich glaube auch in unserem Leben. Jesus verpackt dieses Wesen oder dieses Prinzip vom Reich Gottes in einem recht einfachen Bild, das jeder von uns wahrscheinlich schon mal gehört hat. Das Bild von diesem Weizenkorn, das in die Erde fällt, dabei stirbt, weil es sich selbst aufopfert und auflöst und alles reinsteckt in diesen einen Halm, der wächst und wo noch eine neue Frucht dabei hervorkommt. Das beschreibt Jesus als die Verherrlichung, die ihm bevorsteht. Eine Anspielung auf seinen Tod, auf seine Selbstaufopferung, die letztendlich Frucht und Leben für alle bringt, die ihm nachfolgen. Das ist das geistliche Fundament vom Reich Gottes. Das ist das Fundament, auf dem unsere Kirche gebaut sein sollte. Und das ist das Fundament, auf dem auch unser Leben gebaut sein sollte, wenn wir Jesus nachfolgen. Die Perspektive, das Ziel ist das Reich Gottes, wenn wir an unser Navi zurückdenken. Ich glaube, das ist eine echt gute Zielausrichtung und eine gute Orientierung. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen auf den zweiten Punkt eingehen, nämlich wie sieht denn das jetzt genau aus, vielleicht in deinem oder in meinem Leben? Weil eines ist klar, die Zielvorgabe, die färbt auch ab auf den Weg. Wenn ich jetzt in das Navi eingebe, ich will nach Berlin oder nach Wien fahren, dann wird das Navi relativ schnell eine Autobahnstrecke raussuchen, weil diese Distanzen bewältigt man mit Autobahn und nicht über Landstraße und Feldwege. Ich denke, das ist sehr einleuchtend, dass das Ziel automatisch auch auf den Weg irgendwie abfärbt. Aber wie kann das jetzt bei unserem Glauben aussehen? Wie kann es aussehen, dass diese Zielperspektive vom Reich Gottes auf unser Leben, auf unseren Glauben abfärbt? Und ich würde es jetzt einfach mal die Weizenkornperspektive nennen. Das ist die Perspektive drauf, dass in unserem Leben und in unserem Glauben es prägend sein soll, dass wir durch Aufopferung, durch Hingabe etwas voranbringen und nicht mit der Brechstange durch Gewalt und Macht. Dieses Bild vom Weizenkorn bezieht nämlich Jesus zuerst auf sich selbst. Aber dann lesen wir auch im Vers 26 davon, wenn jemand mir dienen will, sagt Jesus, dann muss er mir auf meinem Weg nachfolgen. Da zeigt uns schon Jesus, dass das nicht nur für ihn der richtige Weg ist, sondern auch für uns Christen als seine Nachfolger. Und ich glaube, eine Herausforderung bei diesem Weizenkornprinzip ist, dass es sich manchmal anfühlen kann, als würde man etwas im Leben verlieren oder als würde man auf der Verliererseite stehen, weil man nachgibt oder weil man bereit ist, sich aufzugeben. Wer bereit ist, aufzugeben, der hat doch schon automatisch verloren in unserer Welt und in unserer Gesellschaft. So fühlt sich zumindest an. Ich glaube, dass man aber auch was Positives dran sehen kann. Es geht nicht nur darum, aufzugeben oder zu sterben. Das gilt vielleicht an manchen Stellen für Märtyrer, christliche Märtyrer in anderen Landstrichen unserer Welt. Aber ich glaube, unsere eigentliche Glaubensherausforderung hier in Österreich liegt an einer anderen Stelle. Bei uns steht nicht die Frage im Vordergrund, wofür sterbe ich, sondern vielmehr die Frage, wofür lebe ich denn eigentlich? Wofür setze ich denn mein Leben ein? Worin investiere ich mich? Wo pflanze ich ein Stück von mir und meinem Weizenkorn ein, damit es Frucht bringt? Und ich denke, dieses Weizenkornprinzip wird sehr schnell an einem dienenden Charakter sichtbar. Wenn man sich fragt, merken denn die Menschen in meinem Umfeld etwas von meiner Opferbereitschaft? Merken sie, dass ich bereit bin, ein Stück von mir an sie weiterzugeben? Ein Stück vielleicht von meiner Lebensqualität aufzugeben, damit mein Gegenüber, damit ihm gedient ist? Das kann man sich in Bezug auf Familie, Arbeit oder Freunde oder auch gänzlich unbekannten Menschen stellen. Wird da diese Weizenkornperspektive, dieses Prinzip sichtbar? Und wir haben das ja bereits vorhin auch gehört von Max, und ich habe das mit großer Freude gehört, dass ihr euch so bereitwillig einsetzt in dieser Flüchtlingskrise. Ihr habt in der Gemeinde ein Team aufgestellt, die da helfen wollen. Ihr habt die geflüchteten Menschen sogar hier in eurem Haus aufgenommen. Und es wird vielleicht auch schnell dann mal sichtbar, dass es etwas kostet, wenn man hilft. Ich habe von der Spende gehört, das ist ja eine Wahnsinnssumme, die ihr da aufbringt. Aber auch Zeit, Energie, manchmal auch Nerven. Es bedeutet etwas, wenn man ein Stück von sich selbst hergibt, wenn man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse auch hinten anstellt oder eigene Träume, Lebensträume. Mein Leben oder mein Weizenkorn investiere ich, damit es an anderer Stelle Frucht bringt. Und ich denke, das kann man in so Krisensituationen, wo der dienende Charakter besonders hervortritt, kann man das sehen. Aber es wäre doch cool, wenn das nicht nur in der Krise so ist, sondern wenn es in unserem Alltag ein Teil von uns wird, dass wir gerne dienen und uns investieren. Ich möchte noch eine zweite Weizenkornperspektive ansprechen, die, glaube ich, immer wieder relevant wird in unserem Leben. Da geht es um Vergebung. Weil wir erleben das, glaube ich, immer wieder, dass Vergebung unheimlich schwierig ist. Es ist schwierig, um Vergebung zu bitten, sich einen Fehler einzugestehen. Es fallen uns da erstmal 1000 Rechtfertigungsgründe ein, warum man etwas falsch gemacht hat. Es war entweder aus Versehen oder es war doch eigentlich gut gemeint oder der andere hat angefangen und ich habe doch nur zurückgeschossen und scharf reagiert und vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn man sich Schuld eingesteht und um Vergebung bittet, dann fühlt sich das an, als würde man vielleicht auch ein Stückchen von sich selbst aufgeben, von dem perfekten Image, das man gern bewahren würde. Das kann sich anfühlen wie aufgeben. Aber ich glaube, es ist letztlich eine Investition. Und es gilt genauso für die andere Seite, dort, wo es nicht nur geht, Vergebung drum zu bitten, sondern auch Vergebung zuzusprechen. Auch das kann sich anfühlen, als würde man etwas aufgeben. Es kann sich so anfühlen, als würde man es aufgeben und einen Teil von seinem Leben verlieren, weil man berechtigten Groll und Zorn über erlittenes Unrecht im Leben auf einmal loslassen muss oder herausgefordert ist, da loszulassen. Das kann sich anfühlen, als würde einem das Leben ein Stückchen aus der Hand gleiten. Und ich glaube, dass wir viel zu oft, viel zu lange festhalten, weil es sich anfühlt wie aufgeben. Aber Menschen machen auch immer wieder die Erfahrung, dass sie Heilung und Freiheit erleben, wenn sie sich aufgeben und Vergebung zusprechen. Und ich glaube, so sieht man, dass Vergebung in diese beiden Richtungen, dass das etwas sein kann, wo die Weizenkornperspektive, wo man sich selbst ein Stückchen aufgibt, um daraus letztlich Frucht wachsen zu lassen, dass das da auch relevant ist. Ihr werdet sicher noch viele weitere Bereiche in eurem Leben entdecken, wo man weiterkommt, wenn man sich an das geistliche Prinzip hält und nicht an unseren menschlichen ersten Impuls. Wir werden jetzt auch gleich noch ein Lied singen, das das nochmal vielleicht auf andere Weise auch veranschaulicht. Da geht es um, dass wir uns mit unserem ganzen Leben an Gott orientieren wollen. Meine Träume, was ich mir erträume, das bin ich vielleicht auch bereit für Gott aufzugeben. Genau aus dieser Weizenkornperspektive heraus. Ich habe vor kurzem noch einen tröstenden Gedanken zu dieser Sache gefunden mit diesem Aufgeben. Und zwar war ich bei Schloss Klaus mit meinen Konfirmanden und da hat mir jemand das Zitat gesagt von einem der Gründer von Schloss Klaus. Als Nichtchrist, also das Zitat ist folgendermaßen, als Nichtchrist lebe ich auf das Sterben hin und als Christ sterbe ich auf das Leben hin. Ich finde dieses Zitat so spannend, weil es mich zu einem Perspektivwechsel einlädt. Jeder von uns wird sterben. Aber die Frage ist, wofür investiere ich mein Leben? Und ich glaube, dass gerade der Glaube dazu einlädt, das Leben nicht nur hier auf der Erde zu sehen, sondern zu sehen, dass es darüber hinaus ein Leben gibt, dass die Fülle noch auf uns wartet, dass das Beste noch vor uns liegt. Und unter dem Blick fällt es vielleicht auch leichter, sich gerne zu investieren und gerne dieses Weizenkorn selbst zu werden. So wünsche ich uns als versammelte Kirche heute hier, aber auch als einzelne Christen, dass wir auf unserem Lebensweg unser geistliches Navigationsgerät mit dabei haben und auch nutzen, dass wir uns auf diese Reich-Gottes-Perspektive einlassen, das nach dem Weizenkorn-Prinzip funktioniert, dass wir Wegpunkte in unserem Leben entdecken und wahrnehmen, wo es darauf ankommt, tatsächlich in diesem Moment Weizenkorn zu sein, damit wir dann auch dieses Ziel immer vor Augen haben, dass wir Jesus nachfolgen, der dieses Reich gebaut hat und damit unheimlich viel Frucht und Segen bereits gewirkt hat. Und ich freue mich, wenn wir das selbst als Christen Teil davon werden, in diesem Fruchtbringprozess. Auch wenn es bedeutet, dass wir unser Weizenkorn, unser Leben investieren und in die Erde fallen lassen. Ich möchte zum Schluss jetzt noch beten. Herr, wir danken dir für das Leben, das du uns geschenkt hast. Danke für die schönen und coolen Seiten. Danke, dass du uns wunderbar gemacht hast und ja, reich begabt mit unterschiedlichen Stärken. Herr, du siehst, dass wir das Leben lieb haben, dass wir viel von diesem Leben erwarten können, dass wir viel erreichen können. Herr, ich bitte dich, dass wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass wir nicht für uns selbst leben, sondern für dich und dein Reich. Und ich bitte dich, dass wir ja, das immer wieder erleben, dass wir dein Reich mitbauen können in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, indem wir nach deinem Willen und nach deinen Prinzipien leben. So bitte ich dich, dass du uns zeigst, wo wir Weizenkorn sein können, heute, in dieser Woche, in diesem Monat. Herr, hab Dank dafür. Amen.